Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Kerstin Ritter und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Marina Höhne hier ist. Wir wollen darüber sprechen, warum KI-Algorithmen, insbesondere Deep Learning-Verfahren, häufig als Blackbox angesehen werden und was man eigentlich tun kann, um solche komplexen KI-Entscheidungen zu erklären. Marina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht kurz mal selbst vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin während meines Masterstudiums, ich habe Technomathematik studiert, bin ich mit Machine Learning in Kontakt gekommen. Ich habe gesehen, okay, das wird als Vorlesung angeboten. Und zu dem Zeitpunkt gab es Machine Learning 1 und 2. Und ich habe allerdings mit 2 angefangen, war vielleicht nicht ganz so klug, aber ein bisschen schwerer als gedacht. Aber dann habe ich eine Anstellung bei meinem Professor, also Klaus-Robert Müller, als studentische Hilfskraft bekommen und bin dann schon direkt mit dem Thema erklärbare künstliche Intelligenz praktisch in Kontakt bekommen. Das war ein Projekt damals und da gab es eine Fragestellung dazu und dann habe ich von jetzt auf gleich eben damit angefangen und fand das total spannend, so dass ich meine Masterarbeit erstmal darüber geschrieben habe und dann bin ich zu einer Firma gegangen nach meinem Master. Die Firma heißt Otto Bock. Die stellen unter anderem Prothesen her. Und das war damals so ein Austausch zwischen der Firma Otto Bock und unserer Universität. Ich bin praktisch als Doktorandin dann für 2 Jahre zu der Firma gegangen und einer von der Firma ist dann als Doktorand zu der Universität TU Berlin gekommen. Und dort habe ich dann erstmal an der Steuerung für Prothesen geforscht. Also wie kann man mit Hilfe von Algorithmen, wenn jemand seinen Arm verloren hat, möchte der die Prothese steuern, wie kann man das mit Hilfe der Muskelsignale, die man hier abgreifen kann mit Elektroden. Genau, da bin ich sozusagen wie ein Stück weggekommen von erklärbarer künstlicher Intelligenz. Aber dann, als ich wieder nach 2 Jahren zurück an der TU Berlin war, da habe ich mich einfach wieder meinen alten Sachen gewidmet. Da hängt auch mein Herzblut dran. Und habe dann letztendlich meine Doktorarbeit auch über erklärbare künstliche Intelligenz geschrieben. Und daran anschließend, genau, ziemlich lustig, also ich habe im 9. Monat schwanger verteidigt meine Doktorarbeit, bin dann erstmal ein Jahr in Elternzeit gegangen, zurückgekommen und war auf einer Lehrstelle angestellt. Das heißt, ich habe Vorlesungen gegeben, Seminare im Bereich maschinelles Lernen. Und dann habe ich beim BMBF ein Proposal für eine eigene Nachwuchsforschungsgruppe eingereicht und yay, der wird genehmigt. Und deswegen habe ich jetzt seit 2020 meine eigene Nachwuchsforschungsgruppe. Wir sind 3 DoktorandInnen und 4 studentische Hilfskräfte habe ich aktuell. Genau, und wir forschen zum Thema Explainable AI, in short übrigens XAI genannt.
Ja,
genau, super. Und vielleicht noch ganz kurz, zudem betreue ich eine Doktorandin in Norwegen und seit jetzt einem Jahr bin ich auch Associate Professor in Norwegen an der Universität in Tromsø. Das ist praktisch die nördlichste Universität auf der ganzen Welt.
Ja, super, spannend. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, worum geht es in diesem Feld, erklärbare KI? Also was sind die Fragestellungen und was fasziniert dich daran?
Ja, also ich meine generell erstmal maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz finde ich super faszinierend, weil man kann so viel damit machen und gerade im medizinischen Bereich liegt ganz viel Potenzial darin, Krankheiten zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, ne? Und die Daten werden so oder so gesammelt, also wenn ein Patient ins Krankenhaus geht, es wird Blut abgenommen, es wird die Körpergröße bestimmt, das Gewicht und so weiter. Und warum nicht da eben halt die Kraft der künstlichen Intelligenz benutzen, um zum Beispiel frühzeitig Diabetes, Herzrhythmusstörungen oder sonst irgendwelche Krankheiten zu erkennen. Genau. Und ich bin unter anderem auch im Bereich Cancer Diagnosis unterwegs und da ist es, dass wir dann, also jemand hat Krebs oder hat Verdacht auf Krebs, was wird dann gemacht? Es wird in den meisten Fällen eine Biopsie, beispielsweise aus der Prostata. Wenn es um Prostatakrebs geht, wird eine Biopsie genommen, eine Gewebsprobeentnahme. Und dann hat man Bilder, wo man eben halt diese Gewebsstrukturen sehen kann. Und jetzt ist dann die Frage, wie kann man vorhersagen durch Hilfe von künstlicher Intelligenz, ob diese Person jetzt Krebs hat, zum Beispiel auch welcher Krebs, welche Stufe von Krebs, oder ob die Person vielleicht einen gutartigen Tumor hat und gesund ist. Genau, und was man dann ja macht, ist, man sammelt Daten von gesunden Patienten und von kranken Patienten und trainiert den Algorithmus in einer Art, das nennt man überwachtes Lernen oder Supervised Learning. Und das Modell lernt sozusagen in irgendeinem hochdimensionalen Raum nicht-lineare, vor allen Dingen, also wenn es um Deep Learning geht, nicht-lineare Zusammenhänge zu erkennen und kann dann, nachdem es trainiert hat, auch neue Patientendaten analysieren und eben halt vorhersagen, ob der Patient Krebs hat oder nicht. Das Problem allerdings, und hierbei kommt Explainable AI ins Spiel, ist, dass angenommen, das Modell sagt jetzt, der Patient hat Krebs. So, warum? Also das Modell sagt in den allermeisten Fällen nicht, okay, das liegt daran, weil hier in dem Bild an dieser Stelle haben diese 5 Pixel, da sind Krebszellen sichtbar. Mhm. Genau, und deswegen interessiere ich mich halt so doll für die erklärbare künstliche Intelligenz, weil wir können ja wirklich nur dieses Potenzial gerade in diesen sicherheitskritischen Bereichen wie der Medizin einsetzen, wenn wir der Maschine vertrauen können. Und das können wir eben nur, wenn wir verstehen, warum macht die Maschine ihre Vorhersagen, worauf basiert sie die Vorhersagen und stimmt das überhaupt?
Und aber warum ist das überhaupt so? Also warum wird denn KI oder insbesondere Deep Learning als Blackbox angesehen? Also warum kann man da nicht einfach direkt reinschauen?
Weil dieses Modell unglaublich komplex ist. Also gerade wenn es um tiefe neuronale Netze geht, na, dieses Deep Learning ist ja sozusagen das Buzzword, was in aller Munde ist und was ganz tolle Sachen machen kann. Das ist einfach, man steckt dieses Eingabebild rein, beispielsweise das Krebsbild, und dann läuft das durch ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und die sind alle, jede Ebene hat zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Tausende von Neuronen. Mhm. Und die machen irgendwelche Berechnungen. Und da können wir einfach nicht mehr durchblicken. Genau, ganz anders zum Beispiel zu diesen Whitebox-Modellen. Beispielsweise Linear Regression oder so. Genau, wo man dann verstehen kann, worauf die Entscheidung basiert.
Und wie ist das so mit anderen, zum Beispiel Support Vector Machines? Würdest du die eher als Blackbox oder eher als Whitebox bezeichnen? Oder?
Es ist auch eher eine Blackbox, genau. Ja. Es ist auch schon komplex und die einzelnen Gewichte, die lernen auch, Noise rauszufiltern. Deswegen kann man nicht die gelernten Gewichte einfach annehmen, okay, diese Dimension hat jetzt ein hohes Gewicht, deswegen ist die wahrscheinlich wichtig, sondern es kann auch einfach sein, dass da viel Rauschen rausgefiltert wird. Deswegen ist das definitiv auch eine Blackbox.
Und würdest du, also ich meine, manchmal hört man das so ein bisschen umstritten, dass die einen sagen, es ist eine Blackbox und sagen wieder andere, naja, wirklich eine Blackbox ist es eigentlich nicht, weil man kann ja auch reingucken und kann sich all diese Parameter ausgeben lassen. Siehst du, das ist das irgendwie ein Konflikt oder meint man einfach nur unterschiedliche Dinge damit?
Vielleicht meint man unterschiedliche Dinge damit, weil, also ich meine, wenn man jetzt da gerade in diesen Deep Neural Networks, keine Ahnung, 10 Layer hat, 1000 Neuronen und jedes Neuron ist mit jedem connected oder man hat dann noch so Convolutional Filters. Also da kann mir kein Mensch erzählen, dass er da durchblickt.
ja, genau. Also würdest sagen, es ist eine Blackbox und deswegen muss man das quasi dann erklären im Nachhinein. Oder das ist zumindest, das ist das, woran du forschst. Und was für Möglichkeiten gibt es, solche Entscheidungen dann zu erklären? Also wie würde man vorgehen? Wenn man jetzt das Modell an sich nicht versteht, was kann man dann verstehen?
Genau, es gibt verschiedene Arten, wie man herausfinden kann, auf welcher Grundlage das Modell die Entscheidung getroffen hat. Also wenn wir jetzt bei dem Krebsbild bleiben oder bei dem Gewebebild, dann gibt es einmal die Model-Aware-Methoden. Die nutzen sozusagen die Architektur vom Modell, die diese Erklärmethoden kennen, die Architektur vom Modell. Die kennen die Gewichte, die gelernt wurden. Und das kann man sich so vorstellen, man steckt das Bild rein, das durchläuft diese ganzen neuronalen Berechnungen und es kommt zu einer Entscheidung, sagt zum Beispiel, okay, auf dem Bild ist Krebs oder angenommen, es geht um Klassifikation Hund versus Katze, dann kommt raus, okay, es ist eine Katze. Und dann kann man Zum Beispiel Layer-wise Relevance Propagation ist da eine Methode, die sehr gut funktioniert, aber auch Integrated Gradient. Also es gibt einfach diverse Methoden, die dann diese Prediction Scores, würde ich es jetzt einfach mal nennen, also die Entscheidung vom Modell nehmen und wieder zurückpropagieren durch das Netzwerk. Also sprich Entscheidung Katze und nehmen die und führen die durch die Gewichte, die gelernt wurden, wieder zurück zum Inputbild, so dass hinterher nur noch diese relevanten Bereiche im Bild, die wirklich verantwortlich waren für die Entscheidung vom Modell, Relevanz bekommen, also gekennzeichnet werden können. Und im Beispiel von Cancer, dass dann halt im besten Fall, wenn das Modell richtig trainiert worden ist, wirklich die Krebszellen markiert würden.
Okay, also das heißt dann quasi für jedes Inputbild, was man hat, kann man dann gucken, sich eine Erklärung angucken und gucken, was der Algorithmus denkt, warum dieses Bild jetzt zu einem Patienten mit Krebs oder zu einer gesunden Kontrolle gehört. Ist das so?
Das ist bei den Model-Aware-Modellen, also wo man Zugriff auf das Modell hat. Ja. Wenn wir jetzt gerade an Industrie oder so denken, die entwickeln ja mit viel Geld irgendwelche Modelle und sind nicht bereit, um das ganze Modell rauszurücken. Das heißt, wir müssen dann uns irgendwie überlegen, okay, wie kommen wir denn anders an die Informationen, was wichtig war im Bild? Und das nennt man dann Model-Agnostic-Modelle, also diese Erklärmodelle, die benutzen wirklich das Modell als Blackbox weiterhin und die nehmen das Inputbild und verändern das Inputbild und fragen dann immer wieder, okay, wie hat sich meine Prediction geändert? Also wenn wir jetzt beispielsweise an Hund und Katze denken, dann würde man hingehen und einzelne Pixel oder größere Superpixel, heißt das, wenn man mehrere Pixel auf einmal nimmt, verändern, zum Beispiel entweder einfach schwarz machen, ausblecken oder durch random Pixel ersetzen. Und dann könnte man jedes Mal gucken, wie doll sinkt denn meine Vorhersagescore, wenn ich jetzt diesen einen Bereich ausblende. Und das kann man für alle Bereiche machen. Und somit findet man dann auch heraus, okay, welcher Bereich ist denn am wichtigsten? Weil wenn ich natürlich den wichtigsten Bereich ausblende oder verändere, dann sollte natürlich die Vorhersagewahrscheinlichkeit drastisch fallen.
Ja. Und kannst du sagen, ist es immer besser, eine Model-Aware-Methode zu benutzen und das andere ist eher so ein Kompromiss oder hat das so beides seine Vor- und Nachteile?
Genau, es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Also natürlich muss man sagen, wenn man den Zugang zum Modell hat, dann ist es einfach von den Kosten her viel günstiger, weil man hat die Prediction Score, man muss die nur einmal zurückpropagieren und man hat die Erklärung innerhalb einer Sekunde. Also es geht sehr schnell. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man muss immer wieder das Inputbild ändern, zum Beispiel irgendwie 1000 Mal oder 100.000 Mal und muss immer gucken, wie sich die Prediction Score ändert, heißt, um eine Erklärung für ein Bild zu bekommen, brauche ich viel länger. Also das kann dann auch mal je nach Methode irgendwie eine Minute oder vielleicht auch 10 Minuten pro Bild dauern.
Und nächste Woche bei Dr. Med KI.
Jetzt gerade in Zeiten von Corona, da wurde herausgefunden, anhand von Röntgenbildern wurde vorhergesagt, ob jemand an Covid erkrankt ist oder ob es eine bakterielle Entzündung ist oder ob derjenige gesund ist oder so. Und es wurde dann herausgefunden, dass bei diesem bestimmten Datenset der Algorithmus sich immer für Corona entschieden hatte, wenn viele Kabel im Hintergrund waren. Und der Grund, können wir uns denken, weil die Leute liegen ja meistens auf der Intensivstation und haben dann ganz viele Beatmungskabel und so immer dabei gehabt. Und das hat der Algorithmus dann gelernt.